Ladies and gentlemen, please take your seats. The event is about to start.
Ich bin Ernest Magalian. Die Firma hat mir 2 Hektar genommen.
Ich bin Umberta Gloria San. Bevor die Firma kam, besaß ich 6,5 Hektar. Ich bin für 7 Familienmitglieder verantwortlich.
Mein Name ist Cesaro Ayla. Ich muss für viele Kinder sorgen. Ich verdiene ein bisschen was als Tagelohn. Ich habe gerade 1 Hektar Land gekauft, aber es reicht nicht für alle Kinder.
Meine Kinder gehen noch in die Schule. Seit die Firma mir das Land genommen hat, kann ich nichts mehr für sie tun. Ich kann ihnen kein Heft kaufen. Nicht mal mehr genug zu essen kann ich ihnen geben.
Good morning. I'm very happy to be here again.
Arme Bauern und globales Business. Ein Feature über Entwicklungshilfe in Mosambik. Von Johanna Benz und Veronika Frenzel.
Today we've got a very full and varied program. We'll have an opportunity to see a wide array.
Wir haben heute ein volles Programm. Sie können sich verschiedene Initiativen ansehen und wir wollen darüber nachdenken, wie wir unser Business voranbringen und wie jeder von uns ein Teil oder ein Teilchen von dem Fortschritt sein kann, den wir in Afrika machen.
Afrika-Gipfel in Berlin, Januar 2017. Anlässlich der weltgrößten Messe für Ernährung und Landwirtschaft, der Internationalen Grünen Woche, haben Firmen und Banken nach Berlin zum Vernetzungstreffen geladen. Im Hotel Adlon Kempinski erzählt Gary Koller, Vizechef des amerikanischen Landmaschinenherstellers AGCO, von Unternehmensmöglichkeiten. In der Kaffeepause kommt man sich näher. Es werden Deals eingefädelt und Visitenkarten getauscht.
Die Weltgemeinschaft will, dass Afrika sich wirtschaftlich endlich entwickelt. Nach wie vor hängt der halbe Kontinent am Tropf der Entwicklungshilfe. Wir brauchen einen völlig neuen Ansatz. Die Wirtschaft muss an Bord, denn Wachstum entsteht durch Unternehmen.
Mehrere 100 Akteure sind auf dem Gipfel in Berlin. Auch der deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Die Grüne Woche eignet sich bestens für Lobbyarbeit. Man kennt sich in diesen Kreisen.
We're going to be looking at the trends and opportunities for organizing the farmers of the future and ensuring that through that organization.
Wir werden uns gemeinsam ansehen, wie wir die Bauern der Zukunft organisieren können. Wir wollen den größten Mehrwert für uns und unsere Partner in Afrika schaffen. Die Bauern sollen raus aus der Subsistenzwirtschaft, raus aus der Selbstversorgerwirtschaft, rein in eine ökonomisch sehr erfolgreiche Landwirtschaft.
Farming to a economically very, very successful farming situation in the future.
Die Bauern, um die es geht, sind weit weg, tausende Kilometer südlich in Mosambik, ohne Schnittchen und ohne Kuchen auf Konferenztischen. Ihre Zukunft planen in Berlin die Vertreter großer deutscher Unternehmen, Lobbyisten, Politiker, Funktionäre und einige wenige afrikanische Talente.
Ganz besonders die afrikanische Landwirtschaft und das Engagement des Agribusiness in Afrika lohnt es, sich zu betrachten.
Landwirtschaftsminister Schmidt hält eine Rede.
Denn in der Tat, die Potenziale dieses Kontinents sind außerordentlich groß und die Möglichkeiten zur Gestaltung, die auf uns zukommen, und lade die Wirtschaft ein, wie sie das ja bereits jetzt tut, uns hier auch zu begleiten. Nur in gemeinsamer Anstrengung werden wir es schaffen, die Landwirtschaft zu stärken und die Entwicklung der Wertschöpfungsketten voranzutreiben. Sie sind der Schlüssel für Armutsminderung, Ernährungssicherung und Stabilität in Afrika und weltweit.
Das Credo der Stunde: Internationale Unternehmen bringen Arbeitsplätze, Bildung und Entwicklung auf den Kontinent. Das Mittel der Wahl: sogenannte PPPs. Private-Public Partnerships, Partnerschaften zwischen privaten und öffentlichen Investoren.
Politik und Wirtschaft müssen Hand in Hand arbeiten, um Armut und Hunger in Afrika wirksam zu bekämpfen. Davon profitieren alle. Win-win.
Unter Analysten, Beratern und Unternehmern jedenfalls herrscht Goldgräberstimmung. Auch beim Juniorchef des deutschen Agrarmaschinenherstellers Grimme, den wir auf dem Afrika-Gipfel in Berlin treffen.
Der Markt wächst, vor allem Subsahara wächst enorm. Und dort kann man drüber nachdenken. Also das ist das Ziel. In 5 bis 10 Jahren dort eine Firma zu haben, die jetzt noch nicht da ist, aber doch. Ich glaube, dafür ist der Markt stark genug, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin.
Bis zum Jahr 2030 soll sich die Bevölkerung Afrikas verdoppelt haben, von 1 Milliarde auf 2 Milliarden. Viele potenzielle neue Konsumenten für die Unternehmen.
Dazu unendliches fruchtbares Land, Wasser und wichtige Rohstoffe. Afrika bietet große Potenziale für viele Wirtschaftszweige.
Aber wenn die Entwicklung des Kontinents der Wirtschaft überlassen wird, profitieren dann wirklich auch die Afrikaner? Wir fliegen nach Mosambik in den Südosten von Afrika. Das riesige Land steht im Fokus der privaten, öffentlichen Partnerschaften. Mosambik ist 4-mal so groß wie Deutschland, sehr fruchtbar, liegt strategisch optimal am Meer und ist eines der ärmsten Länder der Welt.
Um die Ressourcen des Landes freizusetzen, braucht es Know-how und Kapital aus dem Ausland. Alfonso Tembis, mosambikanischer Unternehmer, will beides ins Land holen.
Hier ist die Vereinbarung für den Aufbau eines Milchbetriebs. 84.000 Liter am Tag wollen wir produzieren. Die Planung ist fertig, der Entwurf steht.
Alfonso Tembis, trotz tropischer Hitze in Hemd und Jackett, sitzt auf der schattigen Terrasse des schicken Hotels Polane. Der pompöse weiße Bau aus der Kolonialzeit liegt direkt an der geschwungenen Küste von Maputo. Davor englischer Rasen, Poollandschaft, Springbrunnen. Fast könnte man das Mosambik von heute vor der Tür vergessen. Konzentriert blättert der Geschäftsmann durch einen Ordner voller Projektskizzen, der vor ihm auf einem zierlichen Marmortischchen liegt.
Wir wollen 4.000 Milchkühe aus Deutschland importieren. Wir wollen hier Milch herstellen für den Export und auch Fleisch produzieren. Die ganze Lieferkette.
Deutsche Zuchtkühe als Grundlage für eine profitable Milch- und Fleischwirtschaft in Mosambik. Klingt absurd, hat aber gute Zukunftsaussichten. Der geschäftstüchtige Alfonso Tembis war gerade erst in Deutschland, um mögliche Geschäftspartner und Finanziers zu treffen. Interessenten gibt es viele.
Auch deutsche Firmen haben Möglichkeiten, in Mosambik Geschäfte zu machen. Wir wollen Technologie, wir wollen Entwicklung. Dafür braucht es Zusammenarbeit, also Win-Win.
Damit deutsche Milchkühe, Zuchtbullen und Schlachtanlagen afrikanische Realität werden, braucht Alfonso Tembis 150 Millionen Dollar Startkapital. Ein Treffen mit der Deutschen Bank in Frankfurt verlief vielversprechend, sagt Tembis.
Wir investieren, damit die Landwirtschaft in Afrika industrialisiert wird. Das bringt mehr Ertrag und viele Jobs. Und Hunger und Armut gehören der Vergangenheit an.
So die Rechnung der Entwicklungspolitik. Aber geht die auf in einem der ärmsten Länder der Welt? Wo ein Bauer im Schnitt gerade mal 23 Dollar im Jahr verdient. Ist eine hochindustrialisierte Landwirtschaft wirklich die Lösung für mosambikanische Kleinbauern? Wir fahren in den fruchtbaren Norden von Mosambik, in die Provinz Nampula, wo Bananen, Tee, Tomaten, Nüsse wachsen und die Träume der landwirtschaftlichen Entwicklung. Auf der Veranda einer kleinen Pension läuft der indische Agrarunternehmer Edda mit seinem Smartphone auf und ab. Er hält Rücksprache mit seinem Boss in Indien. Edda, in Jeans und Karohemd, managt bereits eine 20.000 Hektar große Farm in Äthiopien. Gerade ist er auf der Suche nach Ländereien in Mosambik. Als die Verbindung unterbrochen wird, erzählt er uns von seinen Geschäften.
Ein Mosambikaner sagte mir mal, unser Land ist ideal für die Landwirtschaft, für den Gemüseanbau. Ich bin dann mit meinem Chef hergekommen. Das Land ist wirklich sehr fruchtbar. Wir haben gleich 2000 Hektar gekauft.
Mittlerweile sind 7000 Hektar dazugekommen.
Und wie lief das mit den Landrechten?
Nicht ganz einfach. Zuerst gehst du zu dem zuständigen Büro in Nampula und zeigst denen, dass du viel Geld hast.
Also Bestechung.
Zuerst macht man einen Projektplan. Wir planten etwa mit $1 million für das Projekt in Mosambik. Als sie das sahen, haben sie unterschrieben.
Habt ihr den Beamten Geld gegeben?
Das ist normal in Mosambik. Das macht jeder. In Mosambik läuft ohne Schmiergeld gar nichts.
Eine korrupte Elite lässt sich von ausländischen Investoren für Gefallen bezahlen. Oft beteiligen sich die Politiker auch selbst an Großvorhaben und verteilen die Gewinne untereinander und unter den Investoren. So bleibt Mosambik trotz seiner Ressourcen eines der ärmsten Länder der Welt. Sehr viel muss importiert werden, doch das Land kann die Importe kaum bezahlen. Auch um die staatlichen Kassen zu füllen, hat die Regierung die Industrialisierung der Landwirtschaft ganz oben auf die Agenda gesetzt.
Wir wollen die Landwirtschaft in ein Business verwandeln. Wir wollen, dass für den Export produziert wird. Wir brauchen Devisen, Dollar für Mosambik, Geld.
Erklärt uns später der oberste Beamte im Agrarministerium, Mohamed Rafik Walla, in einem abgedunkelten Konferenzraum seiner Behörde in Maputo. Der Raum ist auf 20 Grad heruntergekühlt.
Das ist unsere Vision. Alle Bauern sollen sich am Markt orientieren, Geld verdienen. Es gibt keinen anderen Weg. Die Kleinbauern sollen nicht mehr für den Eigenbedarf produzieren, sondern für den Verkauf, für die Zukunft ihrer Kinder. Das ist die Vision für die nächsten Jahre. Wie in Deutschland, Italien, Frankreich, Brasilien, Vietnam, Indien, Venezuela, Bolivien. Nicht wie in Mosambik.
Como na Itália, como na França, como na Alemanha, como no Brasil, como no Vietnam, como na Índia, como na Venezuela, como na Bolivia.
Nicht weniger als die Transformation einer Gesellschaft, in der 90% der Menschen als Kleinbauern leben, fordert der energische Beamte Mohamed Rafik Walla. Er selber kommt aus einer Handelsfamilie. Das bäuerliche Leben, das er umkrempeln will, kennt er kaum mehr als die Kollegen in Berlin. Um zu erfahren, wie es den Bauern mit dieser Entwicklung ergeht, treffen wir Else-Marie Vogtmann. Die drahtige Dänin mit Kurzhaarschnitt lebt schon seit fast 20 Jahren in Mosambik. Sie hat für verschiedene Entwicklungshilfeprojekte gearbeitet. Aktuell ist sie für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, im Einsatz. Vogtmann nimmt uns mit zu Cashewbauern in der Provinz Munapu im Norden des Landes, die an einem Programm der GIZ teilnehmen. Bald verlassen wir die Asphaltstraße. Jetzt geht es stundenlang über Pisten, die ohne Vierradantrieb kaum zu bewältigen sind.
Kannst du mal nachschauen, ob da ein Messer ist? Ein großes Messer. Ich würde niemals ohne Messer losfahren. Ein Baum versperrt den Weg. Ein abgebrochener Cashewbaum. Kannst du Macheten vorbeibringen? Eine oder zwei?
Bald sind die Männer mit Macheten da und die Straße zum Dorf ist wieder frei.
Ihr wollt hier wohl keinen Besuch, oder?
Mit Else-Marie Vogtmanns Hilfe will die GIZ Kleinbauern zu Cashew-Produzenten machen, die für den Weltmarkt anbauen. Cashewnüsse sind gerade gefragt. Mosambikanische Bauern kriegen pro Kilo doppelt so viel wie für Mais.
No, I was saying that it's very difficult for a community to pull themselves up by the hairs. So they need support.
Es ist sehr schwierig für eine Gemeinschaft, sich selbst zu helfen. Sie brauchen Unterstützung, Know-how, Geld, bessere Infrastruktur. Ich zitiere da gern die Geschichte von Münchhausen. Der steckte mit seinem Pferd im Schlamm fest und hat sich dann selbst an den Haaren herausgezogen. Es gibt nur wenige hier, die ihm das nachmachen können.
Die Idee klingt plausibel. Die Kleinbauern lernen effektivere Anbaumethoden und werden mit den verarbeitenden Unternehmen verknüpft. Weil der Staat die Setzlinge umsonst stellt, ist es eine Public-Private Partnership.
Win-win.
Das ist Gewinn. Hab verstanden.
Nein, das ist kein Gewinn. Da ist ein Minus.
Ja, das ist Minus.
Das ist nicht Gewinn, sondern Verlust. Das hier ist ein Minus. Gewinn ist immer positiv. Das hier ist Verlust.
Ist gut.
Wir sitzen unter einem großen Cashewbaum in der Mitte des kleinen Dorfes. Um Else-Marie Vogtmann herum haben sich an die 50 Frauen und Männer und unzählige Kinder versammelt. Ihre Hütten sind aus Lehm, die Dächer aus Blättern. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom.
Früher wussten wir nicht, was Verlust und was Gewinn ist. Jetzt wissen wir, wie viel wir eingenommen haben, wie viel wir ausgegeben haben. Wir können ausrechnen, ob wir Gewinn gemacht haben oder Verlust.
Bis vor kurzem bauten die Menschen hier nur an, was sie zum Leben brauchten. Jetzt liefern die Bauern Cashewnüsse an den größten Lebensmittelexporteur Olam im Land. Nun gibt es plötzlich Bauern, die erfolgreich Nüsse produzieren. Und es gibt die anderen, die weiterhin abgehängt werden. Mit der Lehre von Gewinn und Verlust ist auch das individuelle Leistungsdenken eingedrungen in eine Gemeinschaft, die früher alles geteilt hat.
Wir nutzen dieses Wirtschaftsdenken sehr gern. Alle Menschen brauchen die Wirtschaft.
Die ausgewählten Bauern sind begeistert über die Fortschritte. Endlich können sie ihren Kindern eine höhere Schulbildung zahlen. Ein bedeutender Schritt raus aus der Armut.
Die Bill und Melinda Gates Stiftung, eine der größten privaten Stiftungen, bekannt für ihre neoliberale Ausrichtung, finanziert gemeinsam mit der deutschen GIZ das Cashew-Programm. Ob sie die Hilfe aus den westlichen Industriestaaten wollen, hat die Bauern keiner gefragt. Stimmen, die Alternativen vorschlagen, haben sie nie gehört.
Ich habe kein einziges Projekt gesehen, wo die Menschen vor Ort gefragt wurden, was sie wollen. Hier geht es darum, mehr Cashewnüsse zu produzieren, weil die Industrie mehr davon braucht.
Das Cashew-Projekt der GIZ ist Teil eines Programms der G7-Staaten, der neuen Allianz für Ernährungssicherheit, das es Investoren im südlichen Afrika leicht machen will.
Die neue Allianz für Ernährungssicherheit ist eine Partnerschaft zwischen afrikanischen Regierungen und privaten Firmen. Das Ziel, 50 Millionen Afrikaner bis zum Jahr 2022 aus Armut und Hunger befreien.
Das hehre Ziel soll rechtfertigen, dass die Privatwirtschaft Entwicklungsprogramme mitschreibt und dass Unternehmen bei der Umsetzung von Großprojekten unterstützt werden. Win-win. Gewinn für alle, nennen sie das. Wir fahren weiter in den Osten des Landes, nach Malema, wo die asphaltierte Straße zur Schotterpiste wird. Dort finden wir einen weiteren Baustein der neuen Allianz, Bonifaz Agostinho, einen sogenannten Agrodealer. Er verkauft im Auftrag der Regierung in seinem Laden Saatgut und Chemikalien an die Bauern der Umgebung.
Ich bin Agrodealer. Ich verkaufe Saatgut, Macheten, alles, was man für die Landwirtschaft braucht.
Dünger?
Auch Dünger, alles. Die Regierung verbietet, traditionelle Samen als Saatgut zu verkaufen. Saatgut ist zertifiziert, verpackt und behandelt.
Die Kleinbauern verwenden seit Jahren dasselbe Saatgut. Das ist alt und ausgelaugt und bringt überhaupt nur wenig Ertrag. Die neuen verbesserten Samen verdoppeln die Ernten.
Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, mit traditioneller Landwirtschaft kann die Industrie nichts verdienen. Aus den Verträgen, die Mosambik mit der Gebergemeinschaft im Rahmen der neuen Allianz geschlossen hat.
Die Regierung von Mosambik verabschiedet Saatgutrichtlinien. Das fördert das Engagement des Privatsektors.
Insgesamt haben die mosambikanischen Politiker 15 Gesetzesänderungen zugesagt. Alle sollen die Rahmenbedingungen für Investitionen des Privatsektors verbessern. Im Gegenzug haben ein paar Firmenchefs Absichtserklärungen für Investments im Land unterschrieben, darunter auch Vertreter aus Deutschland. Aber Menschenrechtsstandards für die Firmen findet man nirgends in den Verträgen.
Die Firmen haben versprochen, okay, das sind die Investments, die wir gerne machen würden. Die Mosambikaner überarbeiten schon Gesetze und Strategien, um es den Firmen leichter zu machen.
Erzählt uns Amanda Fong zurück in Maputo. Die Amerikanerin, eingefrorenes Lächeln, in Marketing und PR geschult, koordiniert die Umsetzung der neuen Allianz in Mosambik.
So in terms of that, we work closely with the government and the companies to come up with that list. And other donors as well. It was a very inclusive process.
Wir haben zusammen eine Liste mit notwendigen Änderungen erstellt.
Mit auf der Liste die Anpassung der lokalen Gesetze an die Sortenschutzrichtlinie UPOV 91. Die schreibt strenge Regeln vor für Saatgutverkauf, Nachbau und Züchtung. Das nützt vor allem Agrarmultis wie DuPont oder Monsanto, die die Rechte an den Samen halten.
Die Regierung will nicht, dass ich die traditionellen Sorten verkaufe. Nur zertifizierte Sorten.
Um den Hunger zu beenden. Wenn wir weiter mit den lokalen Sorten arbeiten, verschwindet der Hunger nicht.
Diese Argumentation wurde so oft und laut wiederholt, bis alle sie glaubten. Für die Menschen vor Ort ist sie eine Katastrophe. Ihnen ist nun nahezu vollständig verboten, geschützte Sorten nachzubauen, als Saatgut zu tauschen und zu verkaufen. Lokale Sorten werden so illegalisiert, die Bauern kriminalisiert.
Ich arbeite für Panar, eine internationale Firma, die Hybridsaatgut produziert. Auf Portugiesisch nennen wir das verbessertes Saatgut. Ich mache Werbung für die Samen hier in Malema, um sie dann zu verkaufen.
Alberto, Ende 20, mit Oberlippenbart und dem Ansatz eines Bäuchleins, lernen wir auch in Malema kennen. Hier, wo die Asphaltstraße endet, fängt sein Business an.
Ich besuche die Bauern auf dem Land und sehe auf ihren Feldern unsere Samen. Und sie sehen, dass dieses Saatgut besser ist als das alte. Die Bauern betteln, bring mir die Samen.
Albertos Arbeitgeber, Panar Seed, gehört seit ein paar Jahren zu DuPont, einem der vier größten Saatgutkonzerne weltweit. Schon jetzt gleicht die Marktstellung der vier Riesen Monsanto, Syngenta, BASF und DuPont einem Monopol. Von der Tomate bis zum Weizen. In Europa beherrschen die Big Four bereits über 75% des Gemüse- und Getreidemarktes.
This seed is to business. And then if it's to business, we have to produce the seed that
they cannot. Bei diesen Samen geht's ums Geschäft. Wir machen die Samen so, dass man sie nicht noch einmal verwenden kann. Die Bauern müssen sie jedes Jahr neu kaufen. Wir haben die Eltern. Die Hybriden sind die Kinder. Wenn man die Kinder untereinander kreuzt, hat man ein Problem. Das ist wie bei uns Menschen.
Und nicht nur das. Hybride Samen brauchen auch sehr viel Dünger und Pestizide. Dafür zahlen die Bauern die Preise des Weltmarktes.
Das ist Business. Panar ist eine Firma, die muss Gewinn machen. Ich tue nichts Falsches. Ich mache Business. Richtig?
Am nächsten Tag begleiten wir Alberto bei seinen Schulungen mit den Bauern. Der Tag beginnt früh in Mosambik. Es gilt, die Sonnenstunden zu nutzen. Nur einer von fünf Mosambikanern hat zu Hause Strom. Für uns hat Alberto extra ein Auto organisiert. Normalerweise ist er mit dem Motorrad auf den schlechten Pisten unterwegs. Rechts und links kleine Dörfer, saftige Äcker und strohgedeckte Hütten. Drumherum Mangobäume, das Land grün und üppig, dazwischen immer wieder felsig-graue Berge. Alberto hält an einem kleinen Acker, setzt einen Sonnenhut auf und stapft auf das Feld.
Wäre es nicht möglich, diese Stelle da, wo die Samen nicht aufgegangen sind, neu zu bepflanzen? Ihr habt doch noch Samen, oder? Wo sind die, die beim letzten Mal übrig geblieben sind?
Schon gesät.
In diese Lücke?
Woanders.
Sie kommen gerade. Alles, was ich da gelassen habe? Ich habe 2 Kilo da gelassen.
Ja.
Vor Alberto steht Florentino, ein Bauer auf seinen 2 Hektar Land, die er beackert. Seine Kleidung ist zerschlissen, sein offensichtlich gebrochener Arm ist notdürftig geschient. An seiner Seite arbeitet seine hochschwangere Frau mit einer einfachen Hacke auf dem Feld. 2 kleine Kinder, barfuß, nagen an einer Maniokwurzel und staunen über den ungewöhnlichen Besuch.
Dieser Mais hier, der hat hier nichts zu suchen. Der ist nicht von Panama. Der saugt die Nährstoffe aus dem Boden. Der Dünger, den wir gestreut haben, ist für unseren Mais. Dieser Mais bleibt klein, da hilft auch kein Dünger, versteht ihr?
So verhindern Politiker, Lobbyisten und Saatgutvertreter wirkliche Entwicklung, statt sie zu fördern. Anstatt die Bauern zu hybriden Samen zu drängen, könnte man alte Sorten verbessern, in Lagerhallen investieren, damit Ernten und Saatgut länger halten. Man könnte die Kleinbauern zu mündigen Partnern machen und anerkennen, dass sie es sind, die nachhaltig und ressourcenschonend die Welt ernähren. Doch ein mächtiger Kanon aus Politik und Industrie beherrscht erfolgreich den Diskurs.
Wir arbeiten daran, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investments des Privatsektors anziehen.
Amanda Fong ist die Koordinatorin der neuen Allianz. Sie arbeitet eigentlich bei der USAID, der amerikanischen Entwicklungsbehörde, formell das Pendant zur deutschen GIZ, allerdings deutlich unternehmensfreundlicher. Das oberste Ziel der USAID lässt Amanda Fong unerwähnt.
Amerikas wirtschaftliche Reichweite stärken. Zugang zu neuen Märkten schaffen, neue Investitionen ermöglichen, Handelsbeziehungen ausbauen.
Die Entwicklungspolitik dient also vor allem als Brückenkopf für die heimischen Firmen. Sie sollen in neuen Territorien Fuß fassen können. Das Schicksal der Mosambikaner aber spielt bei all den Programmen nur eine untergeordnete Rolle. Offensichtlich wird das auf der Bananenfarm Matanuska, auch eine Partnerin der neuen Allianz. Die 15.000 Hektar Plantage erstreckt sich im fruchtbaren Nakala-Becken im Osten des Landes. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt das Dorf Mitoshria. Wieder empfängt uns die ganze Gemeinschaft. Etwa 50 Männer, Frauen und Kinder sitzen im Schatten eines Baums, schauen uns erwartungsvoll an. Jeder ausländische Besuch hat bisher noch Besserung für die vielen Probleme versprochen.
Die von Matanuska haben uns keinen Fortschritt gebracht. Dort, wo jetzt ihre Bananen stehen, hatten wir früher unsere Äcker. Die Farm hat unsere Armut größer gemacht,
sagt der Dorfvorsteher von Mitoshria. Auch sonst erzählen die Bewohner der Dorfgemeinschaft viele hässliche Geschichten über die Farm Matanuska und ihre Bananen. In der Zwischenzeit sagt Trisha Wallace, die amerikanische Managerin der Farm, unser Treffen kurzfristig ab. Es wäre zu viel los momentan, erklärt sie am Telefon. Wir fahren trotzdem hin. Auf einer staubigen Straße bis zu einer Schranke, wo in einem Häuschen ein Wachmann sitzt. Nach längerem Hin und Her stimmt Trisha Wallace wohl oder übel doch noch unserem Besuch zu. Wir dürfen die Schranke passieren. Dahinter ein Wassergraben.
Desinfizieren Sie Ihre Schuhe. Wir müssen jeden desinfizieren, der rein und rausgeht. Unsere Bananenstauden haben eine Krankheit, die Panama-Krankheit.
Anfang 2013 wurde auf der Matanuska-Farm die Panama-Krankheit diagnostiziert. Die Krankheit wird von einem Pilz ausgelöst und tötet die Bananen. Bisher tritt sie nur bei Hochertragssorten auf, die aus Mittelamerika und Asien importiert werden, nicht bei lokalen Sorten. Doch keiner weiß genau, was der eingeschleppte Pilz im Ökosystem in Mosambik anrichtet.
Hier sollten überall Bananenstauden sein. Und sie sind der Panama-Krankheit zum Opfer gefallen.
Trisha Wallace in biederem rosa Blüschen zu hellen Jeans übergeht unsere Auseinandersetzung am Telefon. Professionell freundlich führt sie uns im Schnelldurchgang über die Plantage. Seit 2012 ist sie Managerin der Bananenfarm. Vorher hat sie als Managerin eines Investmentfonds nach Anlagemöglichkeiten in Mosambik gesucht. Sie führt die Farm für den einzigen Investor, die Rift Valley Holding, auch ein Partner der neuen Allianz. Rift Valley ist im Steuerparadies Mauritius registriert.
Als die Farm gegründet wurde, war es schwierig, Arbeiter zu finden, die wussten, was ein Vollzeitjob ist. Die Leute verstanden einfach nicht, dass sie jeden Tag auf die Farm kommen und den ganzen Tag da bleiben müssen.
Stay at your job every day.
deixamos ali só, esperamos chuva, sol, até chegar o tempo de querer produzir. Quase um ano.
Wir säen unsere Samen und warten dann auf Regen und Sonne. Ein Jahr vergeht, bis wir unsere Bananen ernten können. Da drüben, da ernten sie noch im gleichen Jahr. Und die Stauden wachsen größer und schneller. Wir wollen diese Bananensorte auch bei uns anpflanzen. Wir können uns aber die Pflanze nicht leisten und auch nicht Dünger und Chemie.
These are very poor people that live around us.
Um uns herum leben sehr arme Leute. Manchmal leiden sie unter Mangelernährung. Bananen sind da ein ziemlich gutes Gegenmittel.
That in itself creates,
auf der Farm haben wir auch ein riesiges Bewässerungssystem. Es ist nur natürlich, dass diese Konstellation für Spannung sorgt. Eine Farm, abgesichert wie militärisches Gelände mit hohen Zäunen und Stacheldraht, ausländische Investoren, die sich die besten Flächen sichern und weit weg von hier Gewinne einfahren, Lebensmittel, die durch das Monopoly der Börsen andernorts billig verschleudert werden, während die Bauern und Arbeiter hier weiter hungern. Was hat das alles mit Entwicklungspolitik zu tun? Mit Hilfe zur Selbsthilfe? Mit der Stärkung der Menschen für eine bessere, selbstbestimmte Zukunft?
Es geht das Gerücht um, dass der, der die Matanuska-Bananen isst, Probleme bekommt. Probleme mit den Frauen, sexuelle Probleme.
Die Fröhlichkeit im Dorf hält nur kurz an, denn die Armut ist bedrückend. Hosen und T-Shirts der Bewohner sind zerschlissen, die Bäuche der Kinder durch die Mangelernährung aufgebläht. Die meisten tragen keine Schuhe. Die Bauern erzählen uns, dass sie mit Wassermangel kämpfen. Erst recht, seit der Damm für das Bewässerungssystem der Matanuska-Farm gebaut wurde. Mosambik gehört zu den Ländern, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind und weiterhin sein werden.
Ich bin sicher, Sie haben von der Dürre im ganzen Land gehört.
Wir brauchen Innovationen, um dem Klimawandel zu begegnen.
Löst man die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt, indem man unsere extensive Landwirtschaft importiert, deren negative Auswirkungen weltweit schon lange sichtbar sind, die vergiftete Böden mit sich bringt, Meeresverschmutzung, Abholzung, Rückgang der Biodiversität, Wassermangel und Erosion, die wenigen Menschen Arbeit bietet, aber massiv Ressourcen verbraucht?
Wir sind hier im Labor.
Wir besuchen das staatliche Agrarinstitut in Nampula. Dort wird die Zukunft der mosambikanischen Landwirtschaft erforscht. Der Arbeitsauftrag der Forscher erstreckt sich von Genetik der Pflanzen und Tiere bis zur Vermehrung von Saatgut. Auch Forschung an GMO, gentechnisch veränderten Organismen, ist in Mosambik seit kurzem erlaubt. Yvette Malulek, stellvertretende Direktorin des Instituts, erklärt uns, wo das Geld dafür herkommt.
Hier haben wir zum Beispiel ein Projekt, Versuche zur Verbesserung von Maniok. Bill und Melinda Gates Stiftung.
Wie frei sind Forschung und Lehre, wenn der Staat kein Geld hat, um Wissenschaftler zu bezahlen und angewiesen ist auf Geldgeber, private wie staatliche, die alle ganz eigene Ziele haben?
Entwicklungshilfe war noch nie selbstlos. Natürlich wollen auch die Geber was von ihrem Engagement.
Hier noch ein Projekt mit Maniok im Nakala-Korridor, finanziert von Agra.
Das Bündnis Agra zum Beispiel strebt eine grüne Revolution für Afrika an. Agra, das sind Regierungsinstitutionen wie die USAID, Stiftungen wie die Gates Foundation, sowie Banken, aber auch Konzerne wie der weltgrößte Düngemittelhersteller Yara, der Schweizer Saatgutgigant Syngenta und die Landmaschinenhersteller Cargill und Echo. Richtig, der Ausrichter des Afrika-Gipfels im Hotel Adlon in Berlin.
Das sind einige der Projekte, die wir hier umsetzen.
Ganz im Sinne der Partner heißt das Fokus auf großflächige Landwirtschaft mit großem Wasser- und Energieaufwand, verbessertem Saatgut mit Düngemitteln und Pestiziden. Das Bündnis Agra ist nur eines von Dutzenden Beispielen, wie Unternehmen Einfluss nehmen.
überall, in der Politik, aber auch an den Forschungsinstituten und Universitäten, setzt sich ihre Lehre so als alternativlos durch. Alberto, der geschäftstüchtige Agronom, der in Malema den Bauern die hybriden Samen aufschwatzt, hat während seines Studiums in Maputo kein Wort gehört über Biolandwirtschaft, Permakultur oder über Vorteile der örtlichen Kleinbauern.
Der öffentliche Dienst, die Bezahlung von Lehrern, aber auch von Dozenten an Universitäten, ist relativ schlecht und viele Leute, die gut ausgebildet sind, übernehmen keine Vollzeitstellen im Bildungssystem, weil sie woanders mehr verdienen. Das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, was in ganz Afrika vorherrscht und in Mosambik eben besonders.
Fritz Kaufmann muss es wissen. Kaufmann, klassisch elegant im hellen Leinenanzug, lebt seit mehr als 20 Jahren in Mosambik. Er hat an einer Universität im Norden des Landes Wirtschaft gelehrt, für die GIZ das Programm Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung geleitet. Aktuell vertritt er die Deutsche Außenhandelskammer in Maputo.
Dass die Zahl privater Bildungsinstitutionen zunimmt, das sind Geschäfte, wo Bildung angeboten wird, letztlich auch Titel oder Abschlüsse dann angeboten werden. Die Studenten bezahlen zum Teil viel Geld, das ist ein Geschäft. Nach meiner Wahrnehmung sind viele dieser Institutionen qualitativ nicht besonders hochwertig.
Gerade deshalb brauchen sie unser Know-how.
Als Mosambik 1975 von Portugal unabhängig wurde, konnten weniger als 5% der Menschen lesen und schreiben. In der Kolonialzeit hatten die Europäer kein Interesse, dass in Afrika gebildete Menschen leben. Heute scheint das bei den Eliten nicht viel anders zu sein. Wir fahren in die Provinz Sambesia, in den mittleren Westen. Auch hier unendlich viel fruchtbares Land. Und auch hier klagen die Menschen über die Entwicklungspolitik der internationalen Gemeinschaft.
Angestellte der Firma kamen mit einem Bulldozer, machten alles platt und pflanzten Macadamia-Bäume. Wir haben nichts mehr.
In Afrika gibt es meist kein Grundbuch oder etwas Vergleichbares. Das Land gehört offiziell dem Staat. Traditionell spielt es auch gar keine Rolle, wer das Land besitzt. Wichtig ist, wer es bewirtschaftet. Damit ist allerdings Landgrabbing auch im kleinen Stil sehr leicht. Man muss nur Tatsachen schaffen.
Deshalb plädieren wir für internationale Standards in Afrika.
Die Männer sagten, sie hätten eine Abrissverfügung. Sie riefen uns zu, wenn ihr nicht geht, machen wir das Haus platt mit allem, was drin ist. Wir mussten uns beeilen. Es gingen viele Dinge verloren. Es war wie im Krieg.
Die Bauern mussten den Plantagen der Farm Mourinho Macadamia weichen. Eine Plantage von Macadamia-Bäumen. Mindestens 17 Familien wurden von ihrem Land und aus ihren Häusern vertrieben.
Die Regierung wusste Bescheid. Die Arbeiter sagten, die Regierung schickt uns, wir sollen euch schnell rauswerfen. Wir müssen unseren Job machen.
Wahrscheinlich besitzen auch mosambikanische Politiker Anteile an der neuen Macadamia-Plantage. Wie bei fast allen Projekten dieser Größenordnung kann man nur selten nachvollziehen, wer dahinter steckt. Viele Firmen sind im Steuerparadies Mauritius registriert und verstecken sich hinter Konsortien, Tochterunternehmen und Joint Ventures. Im Umfeld der neuen Plantage jedenfalls leben jetzt völlig verzweifelte Familien, die ihre Felder und Gärten verloren haben. Wo die neuen Hütten stehen, fegt der Wind über trockene Erde und durch kümmerliche Maisstangen.
Wo wir jetzt leben, gibt es nur einen Wassertank. Wir sind darauf angewiesen, dass die Firma uns mit Wasser versorgt. Aber wenn der Tank leer ist, haben wir manchmal eine Woche lang kein Wasser. Wo wir früher das Wasser holten, hat die Firma einen Zaun gebaut, der unter Strom steht. Manchmal springt einer von uns drüber, um Wasser zu holen. Wenn er dem Zaun zu nahe kommt, bekommt er einen Stromschlag.
Immerhin haben nun ein paar Menschen Jobs. Ohne reguläre Jobs gibt es keine Steuern. Und ohne Steuereinnahmen ist der Staat nicht handlungsfähig.
Ja, einige Männer der kleinen Gemeinde haben nun saisonale Jobs auf der Plantage. Wenige Monate im Jahr werden sie schlecht bezahlt. Das Märchen von der Entwicklung und den Jobs, das glaubt hier keiner mehr. Der Eindruck bleibt, Entwicklungspolitik im Stil von Neuer Allianz, Marshallplan oder Public-Private Partnerships will vor allem neue Märkte erschließen. Von dem Feld bis auf den Teller, es gilt, die gesamte Lieferkette zu besetzen. Auch Deutschland hat hier wirtschaftliche Interessen.
Es gibt immer wieder Kontaktbesuche, wo sich Leute erkundigen, wie sieht's aus, was ist geplant, wer investiert. Ich sag mal, die deutschen Firmen sind auf jeden Fall positioniert im Logistikbereich. Das ist ja ein Riesenthema bei dem großen Land. Und alle Bereiche, die vor- und nachgelagert sind, sind hier ja auch noch schlecht entwickelt. Also ich denke an Transport, an Lagerung, später mal an Verarbeitung von Landwirtschaftsprodukten hin zu Lebensmitteln, Bewässerungsanlagen, also alle diese Dinge. Und dann letztlich natürlich auch in der fortgeschrittenen Phase mal Lebensmittel. Produktion, Verpackung, Verpackungsmaschinen, großes Thema, gibt es auch ganz wenig in Mosambik, weil einfach die Volumina auch noch nicht so da sind.
Fritz Kaufmann, der Leiter der Außenhandelskammer in Maputo, ist die Schnittstelle zwischen der deutschen Wirtschaft und Mosambik. Er vergleicht das Land mit dem ewigen Talent beim Fußball. Potenzial sei da, sagt er, aber zahlreiche Probleme im Land würden die Entwicklung erschweren.
Mosambik muss attraktiver für Investoren werden. Da müssen andere Rahmenbedingungen her.
Die Strukturanpassungen im Zuge der afrikanischen Schuldenkrise in den 1990er Jahren erzwangen Privatisierungen und eine investorenfreundliche Politik in Mosambik. Das Ergebnis? Die besten Stücke des Kuchens wanderten in die Hände von internationalen Firmen. Die Kluft zwischen Süd und Nord wurde immer größer. Aber trotz aller Misserfolge ist der Glaube an die neoliberale Wirtschaftsordnung ungebrochen. Auch in Deutschland. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat die Deutsche Bank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau beauftragt, einen Entwicklungsfonds aufzulegen, den ATIF, den Africa Agriculture and Trade Investment Fonds. Auch dieser schmückt sich mit großen Zielen und hehren Werten. In welche Firmen der Fonds dort investiert, ist offenbar nicht so wichtig.
Das sind unterschiedlichste Projekte. Die Namen kann ich Ihnen leider nicht nennen. Aber von den Industriesegmenten ist sowohl die Nahrungsmittelproduktion dabei, als auch die Lagerhaltung und Logistik für Lebensmittel und Rohmaterialien, die aus Mosambik heraus exportiert werden, beziehungsweise Saatgut und auch Lebensmittel, die nach Mosambik hinein importiert worden sind.
Michael Hölter ist der Asset Manager des ATIF bei der Deutschen Bank, die den Fonds managt und selbst 26 Millionen investiert hat. Ihn treffen wir zurück in Berlin im Frühjahr 2017. Was das Ziel der Investitionen ist, wollen wir wissen. Schließlich heißt der ATIF Entwicklungsfonds.
Die Gewinnorientierung des Fonds kommt aus der Intention des Bundes, die Gelder, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, zu vervielfältigen. Und unsere Aufgabe ist es, ein Portfolio zusammenzustellen, wo wir zum Beispiel aus einem Euro 5 Euro machen, die in solche Projekte gehen, die dem Ziel des ATIFs entsprechen, beziehungsweise die Ziele des ATIFs erzielen. Und diese 5 Euro oder 4 Euro zusätzlich zu den Bundesgeldern, die sind in Rendite orientiert. Das heißt, hier müssen wir eine Verzinsung anbieten an die institutionellen Investoren oder auch an unsere Privatsektorinvestoren, die ausreicht, um diese Investoren dazu zu bewegen, uns das Kapital für 5 Jahre, 10 Jahre zu überlassen.
Deutlichere Worte findet der Mann, der das Geld aus dem Deutschen Fonds in Mosambik verteilt. Rui Rocha ist bei der ostafrikanischen Bank Banco ABC für den Fonds verantwortlich.
Wir sind eine Privatbank. Wir wollen nicht helfen. Wir wollen am Ende des Tages Geld machen. Wenn wir dabei gleichzeitig helfen können, zum Beispiel neue Jobs zu schaffen, tausenden Menschen ein Konto eröffnen, die noch nie eines hatten, ist das gut für unsere Reputation.
Das Geld aus dem Entwicklungsfonds geht aber nie direkt an Bauern. Es heißt, der Verwaltungsaufwand sei zu hoch. Überall im afrikanischen Agrarsektor werden stattdessen Global Player zu Schlüsselfiguren.
Wenn man sich jetzt anschaut, dass zum Beispiel wieder in Bezug auf Mosambik, ETG oder sagen wir Panafrika, wenn Sie so wollen, ein unglaublich großes Handelsunternehmen ist. Also wir haben auch mit denen gesprochen in Mosambik. Wir kennen auch deren soziales Engagement. Dennoch hat man die Kredite laut Quartalsbericht für den Import und Export von Dünger und Cash Crops verwandt. Wieso braucht denn ein Unternehmen in dieser Größenordnung einen Kredit von ATIF?
Wir sprechen jetzt nur allgemein, warum Unternehmen einen Kredit brauchen, auch wenn es ihnen wirtschaftlich gut geht. Wir sprechen jetzt nicht über dieses spezifische Unternehmen.
Warum nicht?
Weil wir das nicht wollen. Okay? Full stop.
Die Antwort darauf ist, dass wir unabhängig von dem Namen der Kreditnehmer langfristiges Kreditkapital zur Verfügung stellen, um die Geschäftstätigkeiten dieser Unternehmen auch langfristig möglich zu machen.
Besonders brisant kommt es zu Verlusten, werden diese erst von den Steuergeldern abgepuffert. Erst im zweiten Schritt geht es an das Geld der Privatinvestoren. Seit Jahren steht die Deutsche Bank in der Kritik, weil sie die Spekulation mit Nahrungsmitteln fördert und rücksichtslos auf Profit setzt. Wegen ihrer eigenen Investitionen, Anteile und Fonds liegen ihr die Multis besonders am Herzen.
BASF, Bayer, Bunge, Hagen, The Company DuPont, General Mills, Kraft Foods, Dreyfus Commodities, Maersk, Metro AG, Monsanto, Nestle, PepsiCo, Rabobank, DSM, Swiss Reinsurance, Syngenta, Unilever, Walmart Stores, Incorporated, Sierra International, Vodafone, Bayer Crop Science.
Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommissar für Landwirtschaft, ist einer der wenigen Politiker, die diese Entwicklung kritisch sehen. Ihn treffen wir auf einer Konferenz zum Thema Ernährung und Gerechtigkeit in Berlin.
Die internationalen Firmen haben ja dort auch nur so lange ein Interesse, solange sie entsprechende Profite machen. Und wenn dieser Profit nicht in dem Maße gegeben ist, und dann wird sich meiner Meinung nach relativ rasch herausstellen, dass auch wieder wie in Europa eigentlich bis heute die kleine und mittelständische Unternehmerschaft eigentlich die tragende Säule der Gesellschaft ist.
Der Trend geht in die andere Richtung. Monopole in der Lebensmittelindustrie sind Realität. Überall finden Fusionen statt, die zu Lasten der Bauern, Lieferanten und Konsumenten gehen. Und wer verdient eigentlich am Entwicklungsfonds ATIF?
Hierzu zählen Erben, es zählen Entrepreneure, die ein erfolgreiches Wirtschaftsleben hinter sich hatten, die wir durch den Fonds angesprochen haben. Wir haben auch Pensionskassen, wir haben Kirchen, Stiftungen, wir haben eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichsten Investoren, die seit Anfang des ATIFs investiert sind.
Zum Thema Pensionskassen, könnte ich als Anlegerin in eine Pensionskasse auch unwissentlich beim ATIF dabei sein?
Das ist möglich. Wenn die Pensionskasse, in die Sie einzahlen oder in der Sie indirekt Ihre Pensionsgelder verwaltet werden, wiederum Anteilseigner geworden ist des ATIFs, dann ist das möglich, ja.
Das bleibt also übrig von der viel gelobten Entwicklung Win-Win für alle. Die Gewinne wandern nach Europa ab und sichern unseren Wohlstand.
Hungerbekämpfung, Kampf gegen Armut, Ende der Mangelernährung, Hilfe zur Selbsthilfe, selbstbestimmtes Leben, Unabhängigkeit.
Ich habe mich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, das in der Auswirkung und auch in den Kosten wesentlich größer einzuschätzen ist als die Bekämpfung des Hungers in der Welt. Und das hat also zu tun mit Falschernährung, mit Übergewichtigkeit. Allein in Deutschland gibt es also schon vor einigen Jahren eine Schätzung des deutschen Gesundheitsministeriums, kosten die Folgen von Übergewichtigkeit und anderen Altersdiabetes und alles, was da dazugehört, ungefähr 100 Milliarden pro Jahr.
Hier Übergewicht, Krankheiten und Verschwendung, dort Hunger und Armut. Und für alle?
Win-win.
Hello everyone, welcome back from me again after your lunch break. You can see you've had a very stimulating session. We heard a lot about rebranding America, sorry, Africa, I beg your pardon, rebranding Africa, let me say that again. We've heard about having honesty, we've heard about building trust among farmers, having empathy, and we've heard that agriculture is about people. Guys, aren't you inspired by these four examples? It's really, give them a big hand. Yeah. Europe believes in Africa, and I think what AGCO, what Rob and Gary have been saying, they believe in Africa. You heard Rob and Gary both talk about a part of Africa is in their hearts, is part of their blood. And I think these partnerships are key. Let's build on them. And ladies and gentlemen, this is the future of Africa, and it's worth celebrating. Obrigado. Muchas gracias.
Arme Bauern und globales Business. Ein Feature über Entwicklungshilfe in Mosambik. Von Johanna Benz und Veronika Frenzel.
Dankeschön. Grazie tanta. Many thanks. Tutte cani mambo.
Es sprachen Alicia Aumüller, Konstantin Graudus, Anne Müller, Stefan Schad, Katrin Striebeck und Michael Weber. Obrigado, muchas gracias, merci bien, tu de carimambo. Technische Realisation Sven Kohlwage und Angelika Körber. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Christiane Glas.
Dankeschön. Canimambo,
eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2017.